Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich habe ja so meine Bedenken, was diese ganz spezielle Art von Hotlines angeht. Also ich glaube, so anrufen, nee, würde ich nicht. Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße und wo es heute zur Abwechslung mal um ein Betriebssystem gehen wird. Ja, ihr habt es vielleicht gehört, in letzter Woche kam Windows 8 raus, das neue Betriebssystem von Microsoft, und wir haben das auch getestet und das Ergebnis war eher so, naja, wenn's euch erwischt, ist es nicht doll schlimm, aber man muss es jetzt auch nicht unbedingt haben. Nähere Infos dazu gibt's auf fritz.de/multimedia. Und das ist natürlich auch ein guter Anlass, um mal zu gucken, was macht denn eigentlich das andere große Betriebssystem? Da meine ich jetzt nicht OS 10 von Apple, sondern Linux. Linux ist ja nicht nur ein Betriebssystem, sondern viele. Und jedes Mal, wenn die großen Kaufbetriebssysteme rauskommen, lohnt es sich eigentlich auch mal zu gucken. Das gibt es ja umsonst. Es hat aber den Ruf, schrecklich kompliziert und umfangreich und kompliziert zu sein. Wie sieht es denn da eigentlich gerade aus? Jonte Weiland ist ein Fritz-Reporter, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und der hat gerade den aktuellen Stand mal ausprobiert hat und sich auch ein paar Softwarepakete angeguckt hat, also was man damit machen kann. Und all das stellen wir heute hier im Verlaufe der Sendung ausführlich vor. Und dann könnt ihr mal erkennen, ob Linux vielleicht auch was für euch wäre. Es geht außerdem noch um Printverlage, was sie so im Netz treiben. Es gibt natürlich Netzmusik, also die Musik, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Und in dem Fall, wo es Creative Commons Lizenzmusik ist, sogar weitergeben. Also ihr könnt zum Beispiel einen Podcast mit Musik machen, ihr müsstet nur dran schreiben, wo ihr es her habt. Und die erste Musik aus dieser Rubrik, die wir euch heute vorstellen, kommt vom Netlabel Bad Panda Records und ist, naja, man könnte sagen, eher so Sonntagsmusik. Joel Hood ist der Musiker und man weiß viel mehr von ihm nicht. Nur noch, dass er irgendwie aus einer kleinen Stadt im Norden Englands kommt, verträumten Pop macht und die Musik im Internet veröffentlicht. Wie sich das anhört, hören wir jetzt gleich, nämlich Campanero von Joel Hood.
Yeah.
trackback.fritz.de heißt das Blog zur Sendung und da findet ihr alle Links, die wir euch in dem Lauf der Sendung dieser Sendung so vorstellen. Dazu gehört natürlich auch die Netzmusik, wie das gerade gehörte Campanero von Joel Hood.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Links, über die wir gestolpert sind und wo wir dachten, hey, vielleicht könnte euch das auch interessieren. Wayne Schlegel präsentiert euch das Ganze und es geht heute um Hardware, die gar nicht wirklich euch gehört, um eine seltsame Religion und um fast kostenloses WLAN.
Letzte Woche war die Freude groß. Kostenloses WLAN an 30 Hotspots in Berlin gehen an den Start. Zwar erstmal nur für 30 Minuten pro Tag und Gerät, aber es ist immerhin ein Anfang. Blogger CCM von Leitmedium.de sieht die Sache kritisch. Die Hotspots seien vor allem für Touristen praktisch. Für Einwohner ist eine halbe Stunde Netz pro Tag viel zu wenig. Außerdem bemängelt der Blogger, dass die verwendeten Fördergelder damit letztlich nicht den Berlinern zugutekommen, sondern der Firma, die das Projekt in Berlin aufgebaut hat. Statt WLAN für alle, also Profit für wenige. Unser täglich Apple gibt uns heute. Dass Apple-Produkte für viele User zu einer Art Sucht werden können, muss nicht weiter erklärt werden. Jetzt hat die Anthropologin Kirsten Bell von der University of British Columbia in einem Bericht festgehalten, dass Apple ihrer Meinung nach alle Definitionspunkte für einen Kult oder eine Religion erfüllt. Produktpräsentationen sind Gottesdienste, iOS ersetzt die 10 Gebote und Siri wird zum Heiligen Geist. Amen. Das Kindle kann als digitaler Bücherregalersatz dienen, zumindest bis Amazon alle Bücher plötzlich und ohne Warnung löscht. Was die meisten Nutzer nämlich nicht wissen, digitale Bücher bei Amazon zu kaufen, bedeutet eben nicht, sie wirklich zu kaufen. Die Inhalte werden dem Nutzer von Amazon nur zur Verfügung gestellt. Verstößt der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen, behält es sich Amazon vor, die Bücher zu löschen, per Fernsteuerung und ohne, dass der Nutzer sich dagegen wehren kann.
Und genau das ist in der letzten Woche passiert und da gab es einen großen Shitstorm im Netz. Den könnt ihr euch gerne mal genauer und selber angucken. Alle Links, die Wayne gerade vorgestellt hat, gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Justin Bieber-Fans mussten diese Woche sehr, sehr stark sein. Mit rasender Geschwindigkeit verbreitete sich die Meldung im Netz, Justin hätte Krebs. Die Trolle von 4chan steckten nicht nur hinter dieser bösen, gemeinen Falschmeldung, sondern auch hinter dem Aufruf Hashtag BaldForBieber. Der forderte Bieber-Fans dazu auf, sich aus Solidarität den Schädel zu rasieren. Das funktionierte erstaunlich gut. Die Haare fielen deutlich schneller als der Groschen, dass Justin sich weiterhin bester Gesundheit erfreut. Diese Woche gab es einen ganz besonderen Kurs des Jobcenters Osterode im Harz für Erwerbslose. So heißt es in der Beschreibung des Intensivkurs 01.0413. Ein akademischer Abschluss oder gar eine Promotion kann beim Zugang zu bestimmten Berufen, beispielsweise als Bauhelfer, eine große Einstellungshürde sein. In diesem Kurs versuchen wir durch Erlernen eines zielgruppenspezifischen Vokabulars, angepasste Kleidung und gezielte Verhaltensänderungen, auch aus promovierten Geisteswissenschaftlern wieder echte Männer zu machen. Die Dequalifizierung wurde von gegenharz.de entdeckt. Die Macher der Seite fanden allerdings schnell heraus, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt, betonen aber, dass sie ein solches Angebot nicht überrascht hätte. Das Computerspiel Hotline Miami ist diese Woche frisch erschienen. Das Computerspiel Hotline Miami ist auch als illegaler Download aufgetaucht. So weit, so normal. Überraschend ist aber, dass sich auch Cactus, einer der Macher des Spiels, in den Kommentaren zum illegalen Angebot äußerte. Nicht um sich zu beschweren, sondern um sich für Fehler im Spiel zu entschuldigen. Außerdem bat er darum, dass der illegale Download durch eine aktuelle Version ersetzt wird, sobald die Fehler im Spiel korrigiert wurden.
Und falls euch jetzt interessiert, was für eine coole Sau das ist und wie das Spiel aussieht, das er da gebastelt hat, unter fritz.de/multimedia haben wir das für euch getestet und unter trackback.fritz.de gibt es alle Links, die Wayne euch hier gerade vorgestellt hat. Gestern war es soweit, nach großer Ankündigung kam, endlich für manche, oh Gott, schon wieder für die anderen, Windows 8 auf den Markt, ist jetzt offiziell erschienen. Und wie immer, wenn ein neues Windows kommt, denken andere Leute auch, das muss nicht sein. Es gibt auch offene und freie Betriebssysteme, nämlich Linux. Natürlich hat Linux auch einen bestimmten Ruf, nämlich den, es ist zwar kostenlos, es ist zwar offen, aber es ist auch schwierig zu bedienen. Und wir lassen uns jetzt von Reporter Jonte Weiland auf den aktuellen Stand bringen. Der hat nämlich die letzten Tage damit zugebracht, Linux mal so auf Herz und Nieren zu testen und zu gucken, ob das tatsächlich eine Alternative sein kann.
Die letzten Jahre sogar.
Die letzten Jahre. Ich wollte da natürlich nicht vorweggreifen. Jonte, nicht alle wissen, was Linux ist. Manche haben es nur so gehört. Kannst du noch mal kurz die knappe Zusammenfassung geben? Linux. Was zur Hölle?
Also, um es ganz kurz zu sagen, hinter dem Oberbegriff Linux stehen Betriebssysteme. Die gibt es für alles. Also für Computer, für Server, für Bordcomputer, einige Autos und auch euer Android fürs Handy ist ein Linux-Betriebssystem. Das Besondere daran ist eben, dass das Ganze freie Software ist. Das heißt, jeder, der kann und will, darf daran basteln. Ist es eben auch kostenlos, wie du gesagt hast. Und mittlerweile ist Linux auch eine echte Alternative zu Windows oder macOS, also für euren Computer zu Hause. Da gibt es dann aber nicht die eine Linux-Version, sondern viele unterschiedliche.
So, bei Windows und OS 10 ist es so, ich kann mich entscheiden, ich möchte für mich den Privatuser eine Version oder ich möchte eine für den Server. Bei Linux ist es nicht so. Ich gehe los und sage, bitte einmal Linux, dann gucken mich die Leute an und sagen, welche Version denn? Hä?
Ja, also diese Version, die heißen dann bei Linux ganz nerdy Distribution. Es gibt da immer noch die wirklich nur was für Nerds sind und mit denen kann ich persönlich auch nichts anfangen. Aber wenn ihr wirklich ein System für den ganz normalen Gebrauch sucht, dann kann ich euch Ubuntu oder Linux Mint empfehlen. Da kriegt ihr ein wirklich ausgereiftes Betriebssystem, das mit allem daherkommt, was ihr so braucht. Also da ist ein Office-Paket installiert, ein E-Mail und ein Chat-Programm. Im Browser sind die wichtigsten Plugins schon dabei. Also eigentlich müsst ihr wirklich nur installieren, eure Accounts einrichten und dann kann es schon losgehen.
Wenn jetzt Leute ihr Betriebssystem neu bekommen, also ein anderes, ist die häufigste Beschwerde, das funktioniert ja aber ganz anders. Also zum Beispiel der Umstieg von Windows 7 zu Windows 8 ist sehr schwierig, weil es anders funktioniert. Wie ist es vom Umstieg von Apple oder Windows zu Linux?
Naja, das ist, wie du schon sagst, also natürlich funktioniert das System ein bisschen anders. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich in der neuen Umgebung dann zurechtzufinden. Nach einer Weile, muss ich aber sagen, macht Linux wirklich Spaß. Ihr könnt euch das System so einrichten, wie ihr wollt, weil es eben frei ist. Und wenn ihr mal Fragen habt, dann gibt es im Netz wirklich eine riesen Community, jede Menge nette Leute, die euch helfen. Und das Schöne ist außerdem, dass ihr euch nicht direkt von eurem alten System verabschieden müsst. Ihr könnt Linux Mint oder Ubuntu auch erstmal neben eurem alten System installieren und dann bei jedem Hochfahren eben entscheiden, ob ihr jetzt Ubuntu, Linux Mint oder Windows bzw. macOS nutzen wollt. Also meine Empfehlung ist, einfach mal ausprobieren.
So, das letzte Mal, als ich Linux probiert habe, war es, ja, funktioniert, aber leider gibt es keinen Treiber für deine WLAN-Hardware, die in deinem Rechner ist. Wie sieht es denn mittlerweile aus?
Ja, da muss man ja dazu sagen, das ist bei Windows auch manchmal der Fall, dass man da lange suchen muss. Aber ich habe jetzt Ubuntu und Linux Mint schon auf ein paar Computern getestet und da hat das wirklich mit, ich sag mal, annähernd 99% der Geräte ohne Probleme auf Anhieb geklappt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es dann nicht auf Anhieb geklappt hat, dann habe ich es auch gar nicht zum Laufen bekommen. Also bei mir war das so ein DVB-T-Stick zum Fernsehgucken und ich habe es versucht, aber es ging dann einfach nicht.
Okay, aber die überlebenswichtigen Systeme, also irgendwie Maus, Tastatur, WLAN hat funktioniert.
Genau, also das ist wirklich gar kein Problem.
So, Betriebssystem läuft, Rechner funktioniert auch. Jetzt will ich natürlich irgendwie Sachen noch zum Arbeiten haben.
Ja, also E-Mail, Office, Chatprogramm und so ist dabei, das habe ich ja schon gesagt. Und generell ist es wirklich neue Software finden und installieren bei Ubuntu und Mint. Also das ist wirklich super easy. Da gibt es so eine Art App Store, wie ihr das auch vom Smartphone kennt. Und da gibt es dann nach Kategorien geordnet alle möglichen Programme. Das reicht wirklich vom Audio- und Videoschnitt über zig Media Player bis zum Webbaukasten. Also ich sag mal, alles, was man so braucht, ja, das findet ihr auf jeden Fall in diesem App Store.
Sehr schön. Betriebssystem funktioniert. Arbeiten kann ich auch, aber du kennst mich. Ich möchte jetzt natürlich nach der Arbeit auch spielen. Und da hat ja sozusagen Linux bis jetzt immer einen schlechten Ruf gehabt beim Zocken. Wie sieht's aus?
Da muss ich bei aller Begeisterung, die ich für Linux habe, auch dazu sagen, da hinkt Linux noch hinterher, aber ist im Kommen. Also zurzeit gibt's vor allem kleine Spiele für zwischendurch, aber auch Open-Source-Games, die zum Beispiel auf der freigegebenen Engine von Klassikern wie Quake 3 und so weiter basieren. Für aktuelle Titel gibt es dann die Möglichkeit, Windows-Programme und Spiele unter Linux zu installieren. Dafür braucht ihr dann das kostenlose Programm Wine. Das funktioniert oft erstaunlich gut, manchmal aber auch nicht. Und dann so ein Spiel für 60 Euro mit niedriger Auflösung oder im Fenster zocken ist dann vielleicht nicht das Wahre. Die beste Lösung sind eben immer noch native Programme für die Systeme, aber da bastelt Steam wohl zurzeit an einer Lösung für Linux und auch große Hersteller wie EA haben Auge auf den neuen Markt und die Linux-User geworfen. Also da wird auch was kommen auf jeden Fall.
Okay, also solange ihr nur normale Sachen mit Linux machen wollt, also arbeiten und im Web surfen, dann geht das schon ganz gut. Mit Zocken ist es noch nicht so weit, aber wir bleiben auch da dran und wenn sie es geändert hat, dann sagen wir euch Bescheid. Falls ihr jetzt schon mal einen Blick riskieren wollt, gibt es auf fritz.de/multimedia eine ausführliche Auflistung aller Dinge, die man da so machen kann. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank, Jonte. Lasers mit Amsterdam und Lasers gibt es auch als eine EP, die heißt dann auch Lasers EP und ist eine der wenigen EPs, wie ich finde, wo sie es geschafft haben, dass wirklich sagen 4 Remixe desselben Songs trotzdem alle irgendwie interessant klingen und sich hier hintereinander hören lassen. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Es geht jetzt um das sogenannte Leistungsschutzrecht. Zeitungsverlage wollen Geld von Google. Warum? Google hat ja eine News-Suche und da werden Ausschnitte von Artikeln angezeigt, also ganz, ganz, ganz kleine, nur zeilenweise manchmal. Und dafür wollen die Verlage Geld und der Name dafür ist dann halt Leistungsschutzrecht und das ist ein Gesetzesvorschlag, der gerade verhandelt wird. Die Kritik daran gibt es aber auch. Das Leistungsschutzrecht sei zu schwammig, heißt es. Das kann auch Blogger treffen und es sei unrealistisch. Google würde wahrscheinlich einfach alle Zeitungen oder vielleicht auch alles mit Text einfach rauswerfen aus der Suchmaschine. Und das passiert zum Beispiel gerade in Frankreich, dass das angedroht wird. Natürlich wird auch über dieses Leistungsschutzrecht und die Verhandlungen berichtet, auch in Zeitungen, also genau den Medienerzeugnissen, die von einem Leistungsschutzrecht profitieren würden. Aber Marcel Weiß, der auf dem Neunetz über Wirtschaft im digitalen Zeitalter schreibt, sagt dazu, die deutschen Printmassenmedien zeigen damit unwillentlich auf, wie schlecht eigentlich kommerziell orientierte Massenmedien für die öffentliche Meinungsbildung und damit als Stützen der Demokratie sind. Ein harter Vorwurf und wir haben deshalb mit ihm gesprochen, wollten wissen, warum. Erste Frage war dann auch, was ist denn genau an der Berichterstattung auszusetzen?
Also ich würde es nicht zwingend als eine harte Anklage so verstehen. Also man muss es strukturell betrachten und es ist, wenn man jetzt objektiv sich einmal anschaut, wie Öffentlichkeit organisiert ist und wie Öffentlichkeit in der Demokratie entsteht und wenn wir uns jetzt Massenmedien anschauen, dann ist es keine neue Erkenntnis, dass natürlich hinter den klassischen Massenmedien, die wir aus unserer industriellen Informationsgesellschaft kennen, dass dahinter natürlich profitorientierte Unternehmen stehen. Und profitorientierte Unternehmen haben natürlich Eigeninteressen. Und diese Eigeninteressen der Unternehmen müssen nicht zwingend mit den Interessen einer Gesellschaft übereinstimmen. Und das macht sich natürlich manchmal mehr, manchmal weniger bemerkbar. Also zum Beispiel, dass jetzt eine Berichterstattung über einen großen Werbekunden, einen großen Anzeigenkunden, dann vielleicht nicht so kritisch ist, wie sie eigentlich sein sollte, um die Gesellschaft und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren.
Aber wie ist es jetzt konkret im Leistungsschutzrecht? Also was haben die Massenmedien da gemacht?
Beim Leistungsschutzrecht ist es besonders extrem, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und das ein bisschen verfolgt, dann kann man sehr deutlich sehen, wie hier nicht ansatzweise objektiv berichtet wird in den Printmedien, weil die Printmedien ein Interesse daran haben, dass dieses Recht in Gesetzesform gegossen wird. Man kann das unter anderem auf Blogs nachlesen. Stefan Niggemeier hat vor ein paar Wochen da sehr ausführlich das zusammengefasst, wie in Qualitätsmedien, Anführungszeichen, wie in der FAZ, über das Leistungsschutzrecht geschrieben wird. Und da werden ganz klar, da merkt man ganz klar, dass dann zum Beispiel dann da auch Menschen Artikel über das Leistungsschutzrecht schreiben, die gleichzeitig Lobbyisten zum Beispiel beim Springer Verlag sind und da für das Leistungsschutzrecht bei den Politikern dann von Tür zu Tür gehen und diese Interessensverquickung, die wird nicht offengelegt. Also das ist ein Beispiel von vielen. In meinem Artikel hatte ich über einen FAZ-Artikel geschrieben, in dem über die Konfrontation zwischen Google und französischen Verlagen geschrieben wird und der FAZ-Redakteur schreibt dann über das uns bekannte Leistungsschutzrecht hier in Deutschland, indem er dann sozusagen suggeriert, dass dieses Recht, das immer noch erst als Gesetzesentwurf vorliegt, noch nicht einmal im Bundestag besprochen wurde, dass das quasi schon eine abgemachte Sache ist, dass das quasi schon in trockenen Tüchern ist. Und da wird natürlich so ein bisschen mal mehr, mal weniger subtil so die öffentliche Meinung da in die Richtung geschubst, in die man es als gewinnorientiertes Unternehmen dann in dem Fall dann gerne hätte.
Also die machen nicht nur hinter den Kulissen bei den Politikern Lobbyarbeit für sein Leistungsschutzrecht, sondern schreiben dann auch noch so darüber, als gäbe es gar keine Alternative. Jetzt möchte man ja möglicherweise alles über das Thema wissen. Wenn man ins Netz guckt, dann ist es ja eher sozusagen gegen das Leistungsschutzrecht, also wenn man nicht gerade auf den Verlagsseiten ist. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Quellen, die du jetzt empfehlen kannst, wo du sagst, okay, da sieht man wirklich mal die komplette Perspektive auf alle Seiten?
Es gibt eine Initiative im Netz, die nennt sich Eagle, also Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht. Die ist allerdings auch wiederum umstritten, weil sie teilweise von Google finanziert ist und Google natürlich selbst wieder ein Eigeninteresse daran hat. Da werden aber auf der Seite werden zumindest beide Seiten kommen da zu Wort und man sieht Pro-Argumente und Kontra-Argumente. Aber natürlich, wenn es natürlich schon heißt, Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, dann ist natürlich klar, wie diese Initiative eingestellt ist. Es gibt verschiedene Blogs. Ich schreibe auf neunet.com darüber. Ich habe das auch mit einem Tag entsprechend versehen, dass man da die ganzen Artikel sehen kann. Netzpolitik.org schreibt regelmäßig darüber. Charta. Stefan Niggemeier, wie gesagt, hat einen sehr langen Artikel auf seinem Blog geschrieben, der sehr lesenswert ist. Es ist tatsächlich so, dass eine Debatte über das Leistungsschutzrecht nur an zwei Stellen stattfindet, und das ist einmal in der deutschen Blogosphäre und natürlich unter Juristen, unter denen das natürlich auch, um es vorsichtig auszudrücken, das Leistungsschutzrecht nicht sehr positiv gesehen wird.
Kommt aber nicht umhin, euch selber eine Meinung zu bilden. Ein Punkt beim Leistungsschutzrecht ist auch, dass es im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung Einzug gefunden hat, aber mittlerweile hat zum Beispiel in der letzten Woche selbst Siegfried Kauder von der CDU gesagt, dass er dieses Leistungsschutzrecht für Online-Presseinhalte als Taschenspielertrick bezeichnen würde. Wenn jetzt selbst schon dieser Konservative dagegen ist, meinst du, das erledigt sich vielleicht ganz von selbst, das Leistungsschutzrecht, oder kommt das auf jeden Fall?
Es ist schwierig zu beurteilen. Also ich wünschte mir natürlich, dass es nicht kommen würde. Aber ich verfolge das Thema jetzt, seit es in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde. Lange Zeit wurden die Artikel überhaupt nicht wahrgenommen, weil es niemand interessiert hat, weil es so weit weg war. Es wurde immer sehr, sehr kritisch gesehen. Es gibt keine Rechtsexperten, also aus der Wissenschaft, die sich für das Leistungsschutzrecht aussprechen. Die Juristen, die sich für dieses Recht aussprechen, stehen dann immer auf der Gehaltsliste von irgendwelchen Verlagen. Und wenn man dann auch sieht, dass dann in den jeweiligen Fachmagazinen dann auch Artikel erscheinen, in denen dargelegt wird, warum es einen guten Grund gibt, warum es dieses Leistungsschutzrecht, was ja ein verwandtes Recht vom Urheberrecht ist, und was es für andere Werksarten wie Musik oder Film gibt, ist das. Und deswegen fordern die Presseverlage das auch für ihr Erzeugnis, für ihr Werk. Warum es dieses nicht gibt, das hat eine rechtsgeschichtlichen Hintergrund und in dem Kontext eingebettet, kann man das als Jurist auch nachweisen, warum es nicht sinnvoll ist. Und wenn man das sieht, wie stark auch zum Beispiel auch von Wirtschaftsverbänden lange Zeit auch dagegen argumentiert wurde, und dann sieht in einer breiten Front eigentlich gegen dieses Recht argumentiert wird, ist es sehr überraschend, dass es tatsächlich jetzt Gesetzesentwürfe gegeben hat, dass es im Bundesrat besprochen wurde, dass es jetzt in den Bundestag in die erste Lesung in die erste Betrachtung in ein paar Tagen gehen soll. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so weit kommen würde aufgrund des Widerstandes. Aber man spricht ja in der vorgehaltenen Hand davon, dass das auch von ganz oben vorangetrieben wird, und das heißt von ganz oben, also aus vom Kanzleramt. Und ich kann keine Aussage. Also meine Hoffnung wäre, dass es nicht kommen würde, weil es sehr, sehr gefährlich sein kann, gerade für das deutsche Web, weil es eine große Rechtsunsicherheit schaffen würde, weil nicht klar ist, wer denn zum Beispiel bezahlen muss. Also es richtet sich natürlich an Google, aber natürlich auch an alle anderen Suchmaschinen, an Startups, die vielleicht versuchen, sich gegen Google zu positionieren. Alle, die dann in Deutschland agieren wollen, müssten dann für dieses Recht bezahlen. Und an wen müssen sie bezahlen? Es ist nicht klar, was genau in dem Gesetzesentwurf mit Presseverlag gemeint ist. Es gibt keine genaue Abgrenzung. Jedes Blog, bei dem mehr als zwei Leute schreiben, also wo im Team regelmäßig Veröffentlichungen online gestellt werden, würde eigentlich nach diesem Recht dann als nach Definition ein Presseverlag sein. Und wie soll ich dann als Aggregator, als ein kleiner Aggregator wie River zum Beispiel oder als Suchmaschinenanbieter dann diese Websites von anderen unterscheiden können? Und diese Rechtsunsicherheit wäre gerade auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland extrem nachteilig.
Das Leistungsschutzrecht ist also A, sehr kompliziert und B, sehr schwer zu begreifen, weil es keine einzelne Stelle gibt, wo man wirklich alle Argumente sehen kann. Einen kleinen Einblick hat uns Marcel Weiß gegeben, und ein paar Links dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Chip. Your man over there can't seem to keep his eye off my bump, bump, bump up in my ride. I was just chilling, he was just choosing. Just thinking about a girl shot.
gonna find about the chick. You asking about the truth, but you can't handle it. Man, tell it, I'm the one that does it better. Don't try to argue, don't try to fuss. Girl, it ain't my fault that your man broke your trust. Now you're looking at me like your girl ready to bust. I suggest that you forget.
Netzmusikwelt war ja lange verschrien, da gibt es nur so komischen Bit-Chip-Musik, bla, Nerd-Kram. Das ist lange, lange her. Es gibt mittlerweile fast alles. Fast alles, denn die R&B-Szene, die tat sich so ein bisschen schwer damit. Aber auch da geht's jetzt los. Chelsea Royalty startet gerade auf Jamendo durch. Das ist so ein Portal, wo es Creative Commons Musik gibt. Girlfriend heißt der Song, der ist da gerade in der Toplist unterwegs. Bestimmt nicht jedermanns Sache, aber es gibt halt jetzt für alles Netzmusik aus jeder Richtung. Ihr könnt euch das gerne runterladen und weiter anhören, euch das Album antun und den Link dazu, den gibt's im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich finde ja so diese Bezahlmodelle, die neuen in der Spielebranche, eher so ein bisschen bedenklich. Hallo und guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, wo wir jetzt zu einem Mysterium der Sendung kommen. Es gibt ja die Rubrik Blogger privat. Und da stellen wir immer so eine Kurzfragerunde. Da gibt es immer die Frage DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection. Und die meisten Interviewgäste reagieren darauf mit, hä, bitte was? Zumindest einer dieser Sachen wird jetzt gerade offiziell und verständlich erklärt, nämlich von der digitalen Gesellschaft. Die haben nämlich einen Flyer rausgebracht, der erklärt, was Deep Packet Inspection ist. Und bevor ihr euch den durchliest, was ihr auch tun solltet, klären wir das mal hier im Radio mit Markus Beckedahl von der digitalen Gesellschaft, der jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, dann jetzt mal bitte in verständlich und für jeden zukünftigen Interviewgast vom Blogger privat, was ist Deep Packet Inspection?
Ja, die Datenpaketkontrolle, auch Internet-Nacktscanner genannt, ist eine Technologie, die in Echtzeit in den Datenverkehr reinschaut, um in Neudeutsch oder Neusprech sogenanntes Verkehrsmanagement zu betreiben. Diese Technologie wird angewendet in repressiven Staaten, um beispielsweise in China mal den Dalai Lama rauszustreichen, aber auch bei uns, um zum Beispiel bei bestimmten Mobilfunkbetreibern einfach mal Skype oder den Zugang zu Instant Messaging zu sperren.
Jetzt ist das sozusagen eine Technologie, die wirklich das kleinste Datenpaket anguckt. Das ist gerade nur Mobilfunkbetreiber. Er hat da nicht auch so Politikinteresse dran?
Ja, natürlich. Also das ist eine Risikotechnologie, vor der wir warnen, die natürlich Begehrlichkeiten weckt. Dieselbe Technik, die hier in Deutschland ausgeliefert wird, um dann mal einfach nur Skype zu blocken oder andere Dienste zu blocken und die Netzneutralität zu brechen, wird dann in repressiven Staaten mit nur einer anderen Konfiguration verwendet, um Meinungsfreiheit einzuschränken. Und das ist ein großes Problem. Wir sind der Meinung, die Packet Inspection Technologien kann man nicht kontrollieren als Gesellschaft. Deswegen sollten wir sie mit einem Exportverbot belegen und wir sollten sie auch bei uns überhaupt nicht anwenden und verbieten.
Würdest du sagen, wirklich komplett verbieten oder gibt es doch so Anwendungsgebiete, wo man sagt, naja gut, also vielleicht, wenn ihr dafür sorgt, dass unsere YouTube-Videos ruckelfrei sind, dann ist das schon irgendwie cool.
Also wir sagen komplett verbieten. Man kann sich dann natürlich über gewisse Ausnahmen nochmal Gedanken machen, aber uns geht es auch darum, mal eine Diskussion darüber zu starten, dass wir hier eine Risikotechnologie am Start haben, die auch unser Recht auf Kommunikationsfreiheit und unser Recht auf Datenschutz gefährdet und wo wir mal eine gesellschaftliche Debatte darüber bräuchten.
Das wollte ich auch gerade fragen, weil die Backend Inspection, das gibt es ja schon eine Weile, das ist auch immer mal wieder Thema. Wie kommt ihr gerade jetzt dazu, diesen Flyer zu veröffentlichen?
Also einerseits machen wir eine Kampagne namens Echtes Netz, eine Kampagne für Netzneutralität und die Packet Inspection, also die Internetdaten-Nacktscanner, sind eine Technologie, die die Netzneutralität hilft zu verletzen. Also insofern spielt das da eine Rolle. Und in der Diskussion über mögliche Verbote von Exporten von Überwachungs- und Zensurtechnologien in repressiven Staaten taucht immer wieder die Packet Inspection auf. Und hier ist leider auch unsere Bundesregierung immer noch daran beteiligt, Unternehmen zu fördern, die diese Risikotechnologien in repressive Staaten exportieren. Und hier brauchen wir ganz klar Exportschranken.
Die Packet Inspection ist also etwas, das in diesem seltsamen Internet abgeht, das bei euch einfach nur aus der Wand fällt. Das heißt, man könnte sich mal darüber informieren, was diese Technologie genau macht und was sie für Folgen hat. Markus Becketal hat es schon kurz angedeutet und erklärt. Genau könnt ihr euch das gerne selber durchlesen. Es gibt, wie gesagt, einen Flyer von der Digitalen Gesellschaft. Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Wenn man Chiptunes mag und wenn man Dubstep mag, dann kommt man eigentlich an Mizukis Last Chance nicht dran vorbei. Der bastelt seit 5 Jahren an seiner Musik, die auch umsonst ins Netz stellt, gibt's bei Bandcamp und hat eine wirklich wundervolle Kombination der beiden, wie ich finde. Mizukis Last Chance heißt er, wie gesagt. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und gehört haben wir hier gerade den Track Forest. Und eigentlich wollten wir jetzt mit einem Interviewpartner sprechen, der leider nicht aufgetaucht ist. Deswegen möchte ich euch kurz fragen, was ihr von seiner Ansicht haltet. Und es geht nochmal um Printmedien. Wir hatten ja gerade in der Sendung schon geklärt, dass die versuchen, das Leistungsschutzrecht irgendwie durchzubringen, um daran Geld zu verdienen, dass sie in Suchergebnissen auftauchen. Das andere Konzept, wo sie Geld verdienen wollen, sind sogenannte Paywalls. Also, dass man sagt, okay, ihr kommt auf unser Angebot, aber da gibt es so einen kleinen Abriss. Und für den Rest des Artikels oder wenn ihr überhaupt euch das angucken wollt, müsst ihr zahlen. Lorenz Matzert sagt da in seinem Blog, naja, das ist vielleicht nicht ganz so cool, weil wenn Zeitungen das machen, dann kann immer noch jemand anders kommen und sagen, hier, ich biete das doch kostenlos an und dann ist das Zeitungssterben quasi noch schneller, als es eh so ist. Was er jetzt sagt, ist, man könnte sich doch an der Gaming-Branche ein Beispiel nehmen. Da gibt es ja die sogenannten Micropayments. Das heißt, ihr zahlt nicht für ein Spiel, sondern das Spiel ist umsonst, sondern ihr zahlt dann für kleine Teile des Spiels, also entweder Klamotten oder einfach, was das Spiel einfacher macht, halt immer nur ganz, ganz, ganz kleine Beträge. Und er meint, das könnten ja die Zeitung vielleicht auch mal ausprobieren. Was ich mich allerdings frage, ist, in der Spielebranche hat das dazu geführt, dass Spiele so gemacht wurden, dass man sie gar nicht mehr spielen kann, ohne ständig Geld auszugeben. Das heißt, was würde das für Zeitungen heißen? Könnte man mal drüber nachdenken? Könntet ihr mal drüber nachdenken? Dazu erstmal den Artikel von Lorenz Matzert. Lorenz Matzert lesen wieder die Paywall, lernt von der Games-Branche. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de und dann gibt es auch ein Kommentarfeld und da würde ich von euch gerne wissen, was ihr davon haltet.
Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die ins Geheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, Transparente transportieren, Parolen und parieren. Fausthiebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Quarzsand, Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. in U-Haft gesteckt, monatelang ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll. Das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern Sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien.
Tapete von Freiheit nicht genug. Kennt ihr vielleicht von Unsigned? Kennt ihr vielleicht vom letzten Free Music Sampler? Bei beiden ist der vertreten. Bei Unsigned war er schon häufiger zu Gast. Ist also in Berliner Kreisen so ein bisschen bekannter, zumindest in der Unsigned-Szene. Allerdings so richtig Ruhm, wie so oft, hat er dann nicht durch die Musik gemacht, sondern sagen, in größerer Öffentlichkeit ist er bekannt geworden durch eine Geschichte mit dem Arbeitsamt, weil er einen Song gerappt hat. Jeden Tag bedanke ich mich bei Vater Staat, dass ich auf seine Kosten leben darf. Das Thema ging durch die Presse, weil ihm das Arbeitsamt daraufhin aufs Dach geschrieben ist. Naja, das ist passiert. Leider hat sich nichts bei ihm geändert. Er braucht immer noch kein großes Label im Rücken und braucht jeden Cent, um sozusagen das neue Album fertig zu kriegen. Und deswegen wollen wir mal nicht so sein und seinen Blogpost weitertragen, wo er genau um Unterstützung bittet, für die neue Platte schon mal jetzt zu spenden. Also quasi so eine Art selbstgemachtes Crowdfunding ohne große Plattform. Und auf die Webseite zu gehen hat aber noch einen anderen sehr angenehmen Nebeneffekt. Die Musik von Tapete, die gibt's da komplett. Und das schon seit immer kostenlos. Warum? Hat er mal gesagt, die GEMA hat seine Familie beleidigt quasi, deswegen ist er da irgendwie raus und macht jetzt Creative Commons. Tut euch das mal an. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger? Privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung einen Blogger vorstellen oder einen Podcaster oder irgendjemand, der irgendwas im Internet treibt und den hier dann verhaften und genauestens auseinander und vernehmen und dann außerdem noch fragen, sag mal in der nächsten Sendung, wen sollen wir denn da vorstellen? Andreas Lindinger war hier und der hat dazu Folgendes gesagt.
Foodisten.com ist ein österreichischer Foodblog, wo sie Rezepte vorstellen, die ja, sag ich, einen ausgewogenen und gesunden Ernährungsstil auch vertreten sollen und die immer sehr spannend und gut zum Nachkochen gehen.
Und genau empfohlen hatte da die eine Bloggerin, die Lisa Oberndorfer heißt und jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So ausgewogene und gesunde Ernährung präsentiert ihr da angeblich. Was genau ist das denn?
Ausgewogene Ernährung ist einerseits gesund, aber auch lecker, schmackhaft und nicht immer gesund. Also wir haben drei Blogger und alle haben unterschiedliche Zugänge. Also ich bin eher die schnelle Köchin, also die schnelle, unkomplizierte Küche, vegetarisch. Der Jürgen ist unser Haubenkoch, möchte ich mal sagen, der eher die österreichische Hausmannskost vertritt. Und die Nina macht exotische Gerichte. Also wir haben drei unterschiedliche Zugänge und deswegen auch ausgewogene Ernährung. Also es darf sowohl gesund sein als auch gesündigt werden bei uns.
Ich wollte gerade sagen, hat schon mal jemand frittiert?
Ich habe mal frittiert. Also so gesund ist meine Küche auch nicht.
Verstehe, verstehe. Jetzt ist ja so, ich drücke mich ja immer vom Kochen, weil ich sage, ich kann gar nicht kochen. Es gibt wiederum Leute, die sagen, jeder kann kochen. Wie siehst du das?
Ich muss auch sagen, jeder kann kochen, weil ich mag eigentlich kochen überhaupt nicht. Und habe vor ein, zwei Jahren angefangen, selbst zu kochen, weil ich einfach nicht mehr Fertiggerichte kochen wollte oder kaufen wollte und auch nicht immer essen gehen wollte. Deswegen, es muss ja nicht immer irgendwas extrem Kompliziertes sein. Es kann auch, also ich zum Beispiel koche, ich habe so 6 Standardgerichte im Repertoire, die halt dann unter der Woche sehr schnell wieder gekocht werden. Es muss ja nicht immer ein 3-Gänge-Menü sein. Also ich glaube, jeder kann kochen oder jeder sollte auch kochen, zumindest ein paar Gerichte können, wenn es wirklich mal eng wird.
Na gut.
Aber ich verstehe Menschen, die nicht kochen, nicht gerne kochen, total.
Puh, immerhin Verständnis. Jetzt, wenn man dich ein bisschen stalkt, da liest man dann auch, dass du Zimt in jedes Gericht reintust. Was ist das abgefahrenste Gericht, wo du schon mal Zimt dran gemacht hast?
Risotto. Ich weiß nicht, ob das abgefahren ist, aber ich gebe Zimt auch gerne in bekannte Speisen.
Jetzt habt ihr da einen Blog über Essen. Wie wichtig ist für dieses Blog das Foto zu einem Artikel? Also könnte man das eigentlich auch ohne Foto machen oder ist das Foto eigentlich alles, was so ein Artikel braucht?
Ich bin in der Mitte. Also ich glaube, ein Foodblog kann nicht ohne Foto passieren. Wir machen das aber auch nicht so aufwendig wie andere Foodblogger. Also der Unterschied von uns zu anderen Foodbloggern ist wahrscheinlich, dass wir das, was wir hier präsentieren, auch wirklich essen. Deswegen, wenn ich irgendwas koche, habe ich jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit, um das alles schön zu platzieren, schauen, dass das Licht passt und die Kameraeinstellung. Das heißt, es gibt sicher Blogs, die das schöner machen als wir. Wir versuchen halt immer, dass wir besser werden, aber es ist halt nicht immer die hohe Kunst bei uns. Aber Foodblog ohne Fotos geht gar nicht. Also ich koche auch im Netz, wenn ich nach Rezepten suche, sicher gar nichts nach, wo ich kein Foto dabei habe.
Okay, dann noch eine letzte Frage zu dir persönlich, die ich auf deinem Twitter-Profil gefunden habe. Warum genau ist Steve Martin toll? Also jetzt mal weg vom Essen.
Ich mag seinen Humor. Und sein Humor ist eigentlich auch sehr hintergründig, wenn man seine Biografie gelesen hat. Er hat einmal gesagt, die lustigsten Komödianten haben das tragischste Leben. Also das ist jetzt nicht eins zu eins zitiert, aber das ist etwas, was man bei seinem Schmäh, wie man es bei uns in Österreich sagt, auch raushört.
Dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Entscheidungen. Du entscheidest dich oder sagst, dass du keinen Bock hast. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Block?
Das.
Kaffee
weil
oder
ich sehr oft der sage.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Twitter-Accounts betreibst du?
2.
Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Weder noch.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge liest?
Ich hätte noch mal Korrektur lesen sollen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Das sind die Gesundheitsexperten.com. Das ist ein Blog von einer Gesundheits- und Fitnessberaterin, unter anderem meiner, und einem Sportarzt, die sehr viel über Trainings, Gesundheit allgemein bloggen.
Die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag hast. Ist der auch so gesund?
Nein, das ist der Richard Haderer, heißt haderer.at, sein Blog. Das ist ein Videoblogger, der sich für nichts so Blödes und sehr lustig anzuschauen ist.
Na mal schauen, wen ich da wohl aussuchen werde. Letzte Frage, wichtigste Frage, zumindest für mich. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Wie das Wetter bei uns ist.
Wie ist das Wetter bei euch?
Regnerisch.
Und wenn ihr wissen wollt, was Lisa Oberndorfer dazu isst, dann guckt ihr das Blog an, das wir gerade besprochen haben, nämlich die Foodisten. Und den Link dazu gibt es bei uns im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Aus Unsigned, da hatten sie sogar mal so eine Art eigene Soap-Opera. Fabek, aber unter dem kennt ihr nicht Lisa Hu. Lisa Hu und Teile von denen sind jetzt, wie gesagt, wiederum Fabek. Und die haben eine neue EP rausgebracht, da haben wir gerade den Track Egal Wohin gehört. Und die sind morgen bei Unsigned wieder zu Gast und werden von der neuen EP und vielleicht auch vom Bandwechsel erzählen, man weiß es nicht genau. Christoph Schrag wird auf jeden Fall die Sendung moderieren zwischen 18 und 20 Uhr und Fabek werden zu Gast sein und Geschichten erzählen und möglicherweise sogar ein bisschen Musik präsentiert. Ich habe noch einen letzten Song für euch und der ist ein echter Hit, zumindest für den Künstler selber. Sundly ist nämlich auf Jamendo vertreten, so einer Creative Commons Musikplattform, und seine Tracks haben alle so, naja, so über 1000 Klicks, also immerhin schon. Aber dann kam Horizon und der hat 24.000 Klicks, ist damit auf Platz 10 der besten Liste dort, also möglicherweise was Gutes. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es euch runterladen. Unter trackback.fritz.de gibt es nämlich den Link zum Song und zum ganzen Album und natürlich auch alle anderen Sachen, die wir euch im Laufe dieser Sendung hier vorgestellt haben. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
Podcast von fritz.de.